Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Emmanuel Macron bleibt also Präsident Frankreichs. In der Stichwahl hat er sich klar gegen die Nationalistin Marine Le Pen durchgesetzt, wenn auch deutlich knapper als vor 5 Jahren. Schwieriger zu beantworten ist aber wohl die Frage, was dieser Wahlsieg wert sein wird. Es ist noch einmal gut gegangen, sagen jetzt viele. Gratulationen kommen aus Berlin, aus Brüssel, aus anderen Hauptstädten. Wohl auch in dem Bewusstsein, dass ein Wahlsieg Le Pens etwa die deutsch-französische Zusammenarbeit in Gefahr gebracht hätte, dass ein Triumph Le Pens auch in der EU ein Erdbeben ausgelöst hätte, vergleichbar wohl mit dem Brexit. Die Verliererin jedenfalls, Marine Le Pen, gibt sich kämpferisch und will zu den Präsidentschaftswahlen im Juni wieder angreifen. Was folgt also aus der Präsidentschaftswahl für Frankreich, für Deutschland und für Europa? Darüber wollen wir heute Vormittag hier diskutieren im Deutschlandfunk. Mit Ihnen zusammen und mit diesen Gästen. Evelyn Gebhardt ist Mitglied der SPD, war vom 1. Februar Mitglied im Europäischen Parlament und von 2017 bis 2019 dessen Vizepräsidentin. Neben dem deutschen Pass hat sie auch einen französischen. Schönen guten Morgen, Frau Gebhardt.
Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie, dass Sie da sind. Freue mich, dass Sie da sind. Chantal Kopf von Bündnis 90 Die Grünen ist Obfrau der Bundestagsfraktion im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Schönen guten Morgen, Frau Kopf. Hallo.
Guten Morgen.
Sie sind noch ein bisschen leise, aber da können wir sicherlich noch ein bisschen nachregeln. Und wir begrüßen Norbert Kleinwächter von der AfD, Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union und Vorstandsmitglied der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung. Schönen guten Tag, Herr Kleinwächter.
Einen wunderschönen guten Tag.
Zu Beginn unserer Diskussion wollen wir uns aber noch einmal ein paar Einblicke aus Paris direkt holen von unserer Korrespondentin dort, von Christiane Kess. Frau Kess, Macron gegen Le Pen, die Wiederholung der Auseinandersetzung von vor 5 Jahren, wurde wieder als Schicksalswahl für Frankreich bezeichnet. Wie gegensätzlich sind denn die Vorstellungen, die Macron vorgestellt hat in seinem Wahlkampf und die Le Pen für das Land geplant hat?
Macron will ein weltoffenes Frankreich, kann man sagen. Er will auch weiter versuchen, das Land zu reformieren. Ein herausragender Punkt in den letzten Wochen des Wahlkampfs war die Diskussion um das Renteneintrittsalter. Macron will es von 62 auf 65 Jahre heraufsetzen. Das hat für Diskussionen gesorgt und Macron ist da auch etwas zurückgerudert. Er hat gesagt, diese schrittweise Erhöhung, die er vorhat, die müsse nicht bis zu 65 Jahren gehen. Sie könne auch vorher aufhören, zum Beispiel bei 64 Jahren. Aber er hat keinen Hehl daraus gemacht. Er will, dass die Franzosen länger arbeiten. Er hält das für nötig, um den Sozialstaat zu finanzieren. Wir müssen jetzt sehen, wie das weitergeht, denn nach diesem Wahlergebnis ist klar, dass er stärker auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen zugehen muss. Und da bleibt dann die Frage, was wird übrig bleiben von seinen Reformen? Aber klar ist, dass Le Pens Vorstellungen für das Land konträr sind. Das lässt sich unter anderem auch an der Rente festmachen. Sie will das Rentenalter bei 62 Jahren belassen, eventuell sogar bei 60 Jahren für diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten. Sie will unterm Strich sehr viel Geld ausgeben. Es ist nicht so ganz klar, wie sie es gegenfinanziert. Wollte. Ich muss ja wollte sagen, es ist ja nicht gewählt worden. Aber Wirtschaftsexperten hatten da so ihre Probleme mit diesem Programm. Viel diskutiert wurde auch, dass sie die französische Verfassung durch ein Referendum ändern wollte und unter anderem damit festschreiben wollte, dass Französinnen und Franzosen bevorzugt werden bei der Vergabe von Wohnungen, Arbeitsplätzen und dass bestimmte staatliche Leistungen ihnen vorbehalten werden. Also das wäre ein ganz anderer Gesellschaftsentwurf gewesen als das, was wir von Frankreich kennen. Und Marine Le Pen wollte außerdem durch die Verfassungsänderung festschreiben, die Möglichkeit eines Referendums, das Bürger selber auf den Weg bringen können, um Gesetze zu ändern. Dahinter steckt die Diskussion um mehr Bürgerbeteiligung. Das ist ein Punkt, den auch Macron stärker berücksichtigen will. Allerdings will er eher den Weg gehen über große nationale Debatten.
Emmanuel Macron hat ja vor der Wahl diese Stichwahl auch als Referendum über Europa bezeichnet. Was sind denn in diesem Feld die markantesten Unterschiede zwischen den beiden?
Ja, Macron ist nach wie vor ein überzeugter Europäer. Er hat ja schon 2017 damit Wahlkampf gemacht und er hat klargemacht in diesem Wahlkampf auch weiterhin, er will ein stärkeres Europa, ein unabhängiges Europa. Er will die europäische Verteidigung ausbauen, vor allem jetzt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Frankreich hat im Moment die EU-Ratspräsidentschaft inne und Macron hat dazu ein recht ehrgeiziges Programm vorgelegt, unter anderem mit Schwerpunkten auf den europäischen Grenzschutz, der Reform des Schengen-Raumes, mit mehr Klimaschutz, einer CO2-Grenzsteuer und so weiter. Und Macron setzt ganz klar auf den deutsch-französischen Motor. Er hatte bereits zu Angela Merkel ein sehr enges Verhältnis, auch wenn es nicht immer harmonisch war. Hängen geblieben ist das große gemeinsame Projekt, der Europäische Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Diese Initiative, die haben die beiden gemeinsam vorangebracht und durchgesetzt. Und das Verhältnis mit Olaf Scholz ist quasi ein nahtloser Übergang dieses doch sehr soliden deutsch-französischen Verhältnisses gewesen. Der Ukraine-Krieg hat natürlich auch schnell aneinander geschweißt. Also da ist man in sehr enger Absprache. Marine Le Pen dagegen will nicht mehr wie 2017 aus der Europäischen Union aussteigen. Das hat sie aus ihrem Programm gestrichen. Sie will die EU umbauen in eine Allianz europäischer Nationen. Und durch dieses Referendum, mit dem sie die Verfassung ändern wollte, wollte sie nationales Recht über internationales Recht stellen, also auch über EU-Recht. Sie wollte die Regeln des Schengen-Raumes neu verhandeln, wieder Grenzkontrollen einführen, auch für Waren. Allerdings dabei vereinfachte Regeln belassen für Staatsbürger der Europäischen Union. Sie wollte weniger Beiträge an die EU zahlen und sie wollte ein ganz anderes deutsch-französisches Verhältnis, in dem sie die deutsch-französischen Rüstungsprojekte beenden wollte. Sie hat das bezeichnet als absolutes Negativ der strategischen französischen Identität. Mit Blick auf Deutschland hat sie auch gesagt, dass Deutschland eine unselige Politik für Europa und Frankreich führe. Sie hat Deutschland vorgeworfen, es habe eine Vorherrschaft in Europa und es mache, was es wolle.
Sprechen wir noch kurz über die Zukunft, über das, was jetzt kommen muss von Seiten von Emmanuel Macron. Er hat ja in seiner Rede gestern Abend selber anerkannt, dass sich viele bei der Wahl nicht für ihn, sondern gegen Le Pen entschieden haben. Hat er denn schon zu erkennen gegeben, wie er auf die vielen Kritiker in der Bevölkerung zugehen will?
Also er will auf alle Fälle versuchen, diese Gräben zu überbrücken. Er hat schon Signale nach links gesendet, indem er gesagt hat, er wird einen Schwerpunkt auf den Umweltschutz setzen und indem er gesagt hat, er will mit anderen Methoden regieren. Das bedeutet eben genau das, dass er Bürger, aber auch lokale politische Kräfte und andere gesellschaftliche Kräfte, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, mehr einbeziehen will durch, wie gesagt, große nationale Debatten. Mehr hat er im Moment noch nicht angedeutet, aber das sind schon eindeutig Versuche gewesen, die Brücken nach links zu schlagen.
Vielen Dank nach Paris an Christiane Kess. Ja, steigen wir in unsere Diskussion ein. Evelyn Gebhardt von der SPD, Deutsche, Französin sozusagen, beides gleichermaßen. Wie ist bei Ihnen die Gefühlslage heute Morgen? Freude über den Wahlsieg von Macron, aber eine gebremste Freude?
Also Freude auf jeden Fall, denn es wäre eine absolute Katastrophe für Europa und Deutschland gewesen, wenn Le Pen gewonnen hätte. Und natürlich auch gebremst, weil die Sozialpolitik von Herrn Macron in den letzten Jahren sehr, sehr problematisch war und in Frankreich als solches auch wahrgenommen wurde. Und da muss auf jeden Fall Herr Macron nachsteuern.
Mhm. Frau Kopp, wie sehen Sie es?
Ähnlich. Also gestern Abend war die Erleichterung doch wirklich enorm, auch wenn natürlich die Stimmen berechtigt sind, die darauf hinweisen, dass trotzdem das starke Abschneiden der Rechtsnationalistin Le Pen besorgniserregend ist. Aber dennoch standen ja viel schlimmere Szenarien im Raum, so ein Abend wie beim Brexit, eine Nacht wie bei der Wahl von Donald Trump. Und das haben wir gestern nicht erlebt, sondern einen deutlichen Sieg Macrons. Und deswegen überwiegt jetzt erstmal die Erleichterung und Freude.
Mhm. Herr Kleinwächter, ich nehme an, Ihre Perspektive ist eine ganz andere. Ihr Parteichef Tino Chrupalla hat ja schon Marine Le Pen als ihre Partnerin, wie er sich ausgedrückt hat, gratuliert zu ihrem starken Ergebnis. Wie sehr bedauern Sie, dass Le Pen sich nicht durchgesetzt hat?
Nun, die Franzosen haben eine souveräne Wahlentscheidung getroffen, die wir zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Gleichwohl möchte ich dieses Narrativ nicht teilen, dass jetzt Europa gewonnen habe, dass mit der Wahl von Macron ein besseres Europa gelänge. Denn das Gegenteil ist unserer Sicht nach der Fall. Marine Le Pen hat zu Recht im Wahlkampf immer wieder darauf verwiesen, dass Demokratie und Entscheidungsfindung in einem Land unmittelbar zusammengehören. Und gerade das Modell, das Macron entwickelt, ist ja eines, das eben die Entscheidungsfindung vom Land abkoppelt und hin zu Brüsseler Behörden verschieben möchte. Und insofern ist diese Wahl für uns ein schlechtes Signal für Europa, weil selbstverständlich dieser Motor, der von dieser Rede von Sorbonne ausging und insbesondere auch von Macrons Präsidentschaft, jetzt natürlich in dieser Form weitergehen wird. Und das werden wir kritisch begleiten.
Dann komme ich nochmal zurück auf Frau Gebhardt, Frau Kopp. Vielleicht erklären Sie nochmal, warum aus Ihrer Sicht Europa tatsächlich gewonnen hat, anders als Herr Kleinwächter das beurteilt.
Also vielleicht möchte ich erstmal sagen, dass Herr Kleinwächter ganz falsch liegt, wenn er sagt, dass Macron, die keine eigenen Entscheidungen mehr in der Europäischen Union machen wollte, denn das ist es, was er ja eigentlich gesagt hat. In der Europäischen Union entscheiden das Europäische Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten gemeinsam über die Gesetze und nicht irgendwelche Brüsseler Behörden, wie er gesagt hat. Also das sollte man schon also richtig stellen und klar machen, dass da ein Narrativ ist, der absolut irreführend ist und den ich nicht teilen kann. Ja, es ist ein Gewinn für Europa, weil es waren zwei unterschiedliche Darstellungen dessen, was mit der Europäischen Union gestaltet werden sollte. Es war auf der einen Seite ein Pro-Europäer, der gesagt hat, ja, wir müssen dieses Europa weiterentwickeln und es ist auch notwendig, dass da eine Weiterentwicklung gemacht wird. Es sind auch Notwendigkeiten, da Reformen einzuführen in der Europäischen Union, aber in einer ganz anderen Art und Weise, wie als es Frau Le Pen machen wollte, die eigentlich ein Frankreich first wie Trump machen wollte und einen Weg gehen wollte, den auch Ungarn mit Herrn Orbán macht, nämlich zu sagen, naja, mich interessieren nicht, was die Regeln in Europa sind, sondern französisches Recht geht über europäisches Recht. Das ist absolut unvorstellbar, wenn man eine gemeinsame Politik, eine Werteunion gestalten will, wie wir es heutzutage haben. Und deswegen ist es so wichtig und so gut, dass Macron gewonnen hat.
Herr Kleinwächter, was sagen Sie dazu? Also Demokratiedefizit, würde ich das mal zusammenfassen, sieht Frau Gebhardt überhaupt nicht in der EU. Und sie sagt auch, der Vorschlag, französisches Recht über europäisches Recht zum Beispiel zu stellen, sei eine Gefahr genau für die Werte und die Grundprinzipien der Europäischen Union.
Nun, historisch ist das ja genau andersherum. Also die Europäische Union wurde aus einer Gemeinschaft souveräner Nationalstaaten gegründet. Das war ja die Idee von Charles de Gaulle, von Konrad Adenauer, dass sich diese Länder, die sich so verfeindet gegenübergestanden waren, eben zusammenfinden und gewisse Dinge gemeinsam machen, die Dinge, die notwendig sind. Insofern habe ich ein Problem mit der Formulierung, dass Marine Le Pen nationales Recht über internationales Recht stellen wolle. Denn wir müssen doch vorher erkennen, dass im Endeffekt europäisches Recht teilweise mit, teilweise ohne das Einverständnis der jeweiligen Regierungen und Nationalstaaten über nationales Recht gestellt wurde, unter anderem durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und da rühren ja auch die ganzen kontroversen Debatten etwa mit Polen und Ungarn her. Also das dürfen wir immer im Auge behalten, genauso wie auch die Art der demokratischen Entscheidungsfindung, wie es Frau Gebhardt genannt hat, auf der europäischen Ebene. Im Europäischen Rat gilt eben nicht in allen Bereichen das Einstimmigkeitsprinzip und insbesondere Akteure wie Emmanuel Macron wollen ja auch auf sozusagen ein Mehrheitsprinzip gehen. Das bedeutet, ein Land wie Deutschland, ein Land wie Portugal oder Spanien oder Frankreich könnten überstimmt werden, auch wenn ihr Volk oder ihre demokratische Entscheidungsfindung in ihrem Heimatland völlig gegen diesen Aspekt wäre. Und im Europäischen Parlament gilt auch nicht das Prinzip One Man, One Vote, sondern je kleiner das Mitgliedsland der Europäischen Union ist, das Delegierte sozusagen ins EP, Abgeordnete ins EP entsendet, desto größer ist quasi dessen Gewicht pro Wähler, weil zum Beispiel Malta deutlich mehr Abgeordnete pro Bürger entsendet als Deutschland. Also insofern haben wir keine vollständige Demokratie in der Europäischen Union. Und insofern sind Entscheidungen in der Europäischen Union eben nicht hundertprozentig demokratisch legitimiert. Es ist sehr indirekt. Und das ist ja genau das, was Marine Le Pen im Wahlkampf auch so sehr kritisiert hat, dass sie eben gesagt hat, hört doch mal das Volk an. Emmanuel Macron hat alles gemacht. Der hat Brüssel angehört, der hat Lobbyisten angehört. Aber er hat nie aufs eigene Volk gehört. Und wir sehen ja auch in den Wahlergebnissen, dass insbesondere die Erwerbstätigen in Frankreich, diejenigen, die sozusagen noch nicht in Rente sind, tatsächlich mehrheitlich Marine Le Pen gewählt haben. Macron hat seine Stimmen bei den Jungen bekommen, bei den 18- bis 24-Jährigen, wie auch bei den Rentnern. Da hatte er 74%. Und das zeigt uns aber auch, wie gespalten Frankreich ist.
Frau Kopf, ist das jedenfalls eine Analyse, die Sie auch teilen können? Frankreich ist gespalten?
Frankreich ist ja, eine gespaltene Gesellschaft. Ich denke, das muss man so sagen. Und das Phänomen, dass eben so eine empfundene gesellschaftliche Spaltung oder auch reale gesellschaftliche Spaltung eben den politischen Rändern in die Hände spielt und vor allem auch den EU-feindlichen Kräften in die Hände spielt, das beobachten wir nicht nur in Frankreich, sondern in vielen Gesellschaften in Europa. Und das ist definitiv ein Problem, das wir sehr ernst nehmen müssen. Ich möchte aber Herrn Kleinwächter wirklich deutlich widersprechen, denn Macron ist ja wirklich der letzte Politiker in Europa, der bestreiten würde, dass es Reformen in der EU benötigt. Und er war derjenige, der ja gerade solche Initiativen und Reformen auch auf den Weg gebracht hat, auch die Zukunftskonferenz auf den Weg gebracht hat, wo es darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu hören, wie sie sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellen. Und ich glaube, gerade in den aktuellen Zeiten sehen wir ja, dass europäische Staaten, dass Europa in der Welt nicht bestehen kann ohne eine enge Verzahnung, ohne auch eine gemeinsame Stimme in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und zu glauben, dass innenpolitische Probleme, sozialpolitische Probleme sich dadurch lösen lassen, dass man diese Realität ausblendet, dass man zurückgeht auf eine nationale Abschottung, das muss man einfach klar zurückweisen. Das hat Macron gemacht, das haben auch die Wählerinnen und Wähler in Frankreich gemacht und auch die Enttäuschten, auch diejenigen, die mit der Politik Macrons nicht zufrieden sind, haben eben in großer Zahl trotzdem für die Werte der Republik, für die Werte Europas abgestimmt und diesen Wählerinnen und Wählern gehört auch unser großer Respekt für diese Entscheidung.
Wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Diskussion, wenn Sie aufnehmen wollen, was wir bisher schon gehört haben, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de oder wiederum eine WhatsApp-Nachricht unter der Nummer 0173 5690 322. Einige haben das schon getan und ein paar Stimmen zumindest wollen wir uns vor den Nachrichten noch kurz anhören.
Guten Morgen, Marianne Glockner, Berlin. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, Reformen auf Europaebene durchzuführen. Und Macron ist da wirklich sehr engagiert. Und er wurde in der Vergangenheit durch die deutsche Politik wenig ernst genommen. Und das ist eigentlich auch ein Problem. Denn ja, das Bündnis Deutschland-Frankreich ist nach wie vor einfach sehr wichtig. Und deshalb finde ich es auch gut, dass Macron jetzt einfach versucht, die Reformen, die er auch schon früher machen wollte, umzusetzen.
Thomas Kruse aus Putlitz. Für einen großen Teil der französischen Wähler bestand die Frage, Pest oder Cholera. Macron verliert Stimmen und Le Pen hat Stimmen dazugewonnen. Ein gutes Zeichen ist das nicht. Man könnte sagen, Europa, wie es zurzeit angelegt ist, Spekulation vor Zinsen, hat nochmal Glück gehabt. Wer nicht erkennt, dass das soziale Gefüge zerbrechlich ist und die Spekulation auf Systemrelevantes viele Menschen faktisch in die Armut treibt, hat die zukünftige Radikalisierung in Europa zu verantworten.
Dr. Schulz aus Darmstadt. Das Wahlergebnis in Frankreich ist im Grunde verheerend. Wenn wir es auf Deutschland übertragen, wird es uns erst richtig klar. 41,5% für die AfD. Und der Kandidat aller anderen Parteien kriegt keine 60%. Und es kommen schwere Zeiten auf ihn und das zutiefst gespaltene Frankreich zu.
Gregor Schick aus Trier. Ja, ich lebe in einer deutsch-französischen Familie und gestern ist also eine große Erleichterung eingetreten, dass es Stimmen für Europa sind. Aber das Problem ist nur aufgeschoben, wer wird dann nach Macron kommen, was passiert in einigen Jahren und es geht dann durch die französische Gesellschaft und das stimmt mich und meine Familie bedenklich.
Einige Stimmen, also unsere Hörerinnen und Hörer 00800 4464 4464, das ist die Nummer, wenn Sie uns noch anrufen würden. Frau Gebhardt, ich würde gerade noch ein Stichwort aufgreifen, das ein Hörer da gerade genannt hat. Schwere Zeiten kommen jetzt auf Emmanuel Macron zu. Wir haben nur noch rund anderthalb Minuten vor den Nachrichten, aber geben Sie uns noch eine Einschätzung, wie schwer wird das für Macron jetzt die nächsten 5 Jahre?
Also es wird schon schwer für Macron, weil die Gewerkschaften zum Beispiel aufgerufen haben Macron zu wählen diesen Sonntag. Aber ab Montag werden wir wieder Demonstrationen machen, um unsere Ansichten durchzusetzen. Das heißt also, er muss sich jetzt warm anziehen und muss auch wirklich gute Antworten in der Sozialpolitik geben, damit diese Spaltung in der Gesellschaft auch wirklich aufgehoben werden kann. Das ist die erste Priorität, die er zu behandeln hat.
Evelyn Gebhardt, die SPD-Politikerin. Heute hier live im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren außerdem mit Chantal Kopf von Bündnis 90 Die Grünen aus dem Europaausschuss des Bundestages und mit dem AfD-Politiker Norbert Kleinwächter. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Bis gleich. Nach der Präsidentschaftswahl. Was folgt daraus für Frankreich, für Deutschland und Europa? Unser Thema hier heute Vormittag in unserer Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit Norbert Kleinwächter von der ARD, mit Chantal Kopp von Bündnis 90 Die Grünen und der SPD-Politikerin Evelyn Gebhardt. Wenn Sie sich beteiligen möchten, rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Geschrieben hat uns Gerda Rüben heute Vormittag und schreibt uns, 40% für Rechtsextreme zeigt die große Gefahr, die uns innenpolitisch in diversen europäischen Ländern droht. Die sozialen Ungleichheiten, das Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land, die berechtigte Angst vor Arbeitsplatzverlust und Abstieg bewirken Sündenbocksuche, die von rechts mobilisiert wird, extremer Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Wenn die innenpolitischen wirtschaftlichen Veränderungen gelingen sollen, müssen die Arbeitsplätze und die Integration in den Arbeitsmarkt, der sich drastisch wandeln wird, gesichert werden. Soweit Gerda Rüben. Außerdem haben wir eine Mail bekommen von Erik Röttger, der uns schreibt, die Probleme sind noch nicht gelöst, nachdem zum Glück Le Pen verhindert wurde. Jedoch müssen die Ergebnisse analysiert werden nach Altersgruppen, Stand, Land, Region und so weiter. Die nächste, dritte Runde, die Parlamentswahlen im Juni. Wer wird Premierminister oder Premierministerin? Und eine Frage noch aus einer Mail von Friedhof Sielmann. Wie schätzen Sie Macrons Fähigkeit ein, in den kommenden 5 Jahren das antidemokratische Lager in Frankreich und somit Le Pens Chancen in der Präsidentschaftswahl in 2027 zu schwächen? Vielleicht erst noch mal die Frage in die Runde. Wie schwer wird der Weg jetzt vor den Parlamentswahlen? Oder anders gesagt, was erwarten Sie in der innenpolitischen französischen Auseinandersetzung im Vorfeld dieser wichtigen Wahlen im Juli? Frau Kopf, vielleicht geben Sie uns eine Einschätzung, wie Sie vorausschauen auf die wichtigen Parlamentswahlen im Juni.
Also ich denke, dass Macron jetzt die Kritik, die an ihn herangetragen wurde, die im Wahlkampf auch deutlich wurde, wirklich aufnehmen und ernst nehmen muss. Wir haben gerade schon über die gesellschaftliche Spaltung in Frankreich gesprochen und bis zur Parlamentswahl muss Macron hier, denke ich, glaubwürdige Signale senden, dass er beispielsweise gegen prekäre Beschäftigung, gegen den Niedriglohnsektor vorgehen wird in Frankreich. Man muss, glaube ich, die soziale Situation differenziert betrachten. Also es gibt zum einen einen stark ausgeprägten Sozialstaat, einen hohen Mindestlohn, aber eben das Gefühl der Perspektivlosigkeit vieler Menschen, gerade junger Menschen, hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine sehr geringe soziale Durchlässigkeit, sodass Geringverdiener eigentlich kaum Aufstiegschancen in die Mittelschicht sehen. Wir haben gleichzeitig auch in vielen Regionen das Gefühl, dass sie abgehängt sind, das Stadt-Land-Gefälle. Wir hatten vielleicht ja symbolisch schwierige Entscheidungen wie die Abschaffung der Vermögenssteuer. Und hier muss Macron, wie gesagt, deutliche und glaubwürdige Zeichen setzen, dass er diese gefühlte und reale Ungleichheit angehen will. Wir haben ja im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl auch ein starkes Abschneiden des Linksaußenkandidaten Mélenchon erlebt. Ich denke, er wird auch in den Parlamentswahlen dadurch eine relevante Rolle spielen. Wir werden sehen, wie sich Marine Le Pen jetzt weiter verhalten wird. Sie hat ja schon angekündigt, jetzt sich voll auf die Assembleewahlen zu konzentrieren, also mit ihr. Und ja, ihrer Polarisierung muss man auch im Wahlkampf um die Parlamentswahlen rechnen. Und natürlich aber jetzt schon auch starker Rückenwind für Macron. Ich möchte keine Prognose wagen, aber das wird auf jeden Fall spannend. Und was wir ja immer als Problem beobachten bei französischen Parlamentswahlen, ist das Wahlsystem, dass viele Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme zählt nicht, weil das Mehrheitswahlrecht gilt in den Wahlkreisen, weil nur direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten es in die Assemblée nationale schaffen. Und das wird auch eine Baustelle sein, die wir jetzt nicht mehr bis zur nächsten Wahl lösen können. Aber Macron hat ja schon angekündigt, dass er das Problem auch ernst nimmt, weil das nämlich auch zur gesellschaftlichen Spaltung beiträgt.
Bevor wir den ersten Hörer in die Leitung nehmen, der schon wartet, Herr Kleinwächter, von Ihnen noch eine Einschätzung. Was erwarten Sie sich von den nächsten Monaten auf dem Weg zu diesen wichtigen Parlamentswahlen dann im Juni?
Frau Kopf hat das sehr richtig beschrieben, dass jetzt die drei Lager natürlich versuchen, ihre Kandidaten durch die Parlamentswahlen zu bringen. Das ist ja wieder ein Zwei-Runden-Wahlsystem, ein Direktwahlsystem. Das bedeutet, es kann nur einer pro Wahlkreis gewinnen und der wird eben meistens in einer Stichwahl ausgemacht. Und wir haben ja tatsächlich im Endeffekt bei den Präsidentschaftswahlen gesehen, dass es drei starke Präsidentschaftskandidaten gab, Emmanuel Macron, Marine Le Pen und eben auch Herr Mélenchon von den Linken. Und was wirklich bezeichnend ist, und viele Hörer hatten ja in ihren Anrufen das Ergebnis als verheerend beschrieben, das ist, dass die traditionellen Parteien in Frankreich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Valérie Pécresse, quasi das Pendant zur Union in Deutschland, bei knappen 5% gescheitert, die Grünen 4,63%, Anne Hidalgo von der Parti Socialiste, quasi SPD, immerhin Bürgermeisterin von Paris, 1,75%. Das bedeutet, wir sehen eine komplette Verschiebung des französischen Parteiensystems, das quasi Mélenchon mit seiner La France Insoumise ein bisschen die soziale, das soziale Lager bildet, das soziale aufgreift. Marine Le Pen bindet das konservative Lager. Sie ist eben tatsächlich keine rechtsnationale oder nationalistische Außenseiterpolitikerin, sondern sie ist Volksvertreterin des konservativen Lagers. Ich glaube, das kann man ihr durchaus attestieren. Und wir haben als Kandidat, der eben sehr stark europäisch orientiert ist, das haben wir bereits eruiert, Emmanuel Macron. Diese drei Lager werden nun versuchen, diese Wahlkreise alle zu erobern. Und man muss auch in Frankreich wissen, dass es Tradition ist, dass das stärkste Lager in der Assemblée Nationale dann den Ministerpräsidenten sozusagen stellt. Und das ist genau das Ziel von Jean-Luc Mélenchon, das ist auch das Ziel von Marine Le Pen und logischerweise auch das Ziel von Emmanuel Macron. Wenn eine andere Partei als die des Präsidenten den Ministerpräsidenten stellt, dann nennt man das in Frankreich Cohabitation. Das ist also ein durchaus erprobtes Verfahren und stärkt nochmal die Kontrollfunktion der Assemblée Nationale über das Präsidentenamt. Insofern ist das Ziel der Kandidaten, die jetzt verloren haben, tatsächlich diese Kontrolle zu erhalten und zu gewinnen bei den Parlamentswahlen.
Und jetzt soll Herr Rasche das Wort haben, ein Hörer, der sich bei uns gemeldet hat. Schönen guten Tag, Herr Rasche, und danke für die Geduld.
Alles klar. Guten Tag zusammen. Ja, erstens anschließend an meinen Vorredner. Ja, es ist tatsächlich so, dass in Frankreich die traditionellen Parteien eine geringe Rolle nur noch spielen, was insofern gefährlich ist, als die genannten drei Blöcke, das sind ja alles sozusagen nur noch Sammlungsbewegungen. Marine Le Pen, Mélenchon, aber auch Macron mit seiner Bewegung. Und die sind leicht populistisch. Die haben dadurch, dass sie einen Bewegungscharakter haben, eben auch Rassemblement, aber die haben einen leicht populistischen Charakter. Und da besteht die Gefahr, dass dort eben auch Tendenzen mit aufgenommen werden, rechts bei Le Pen, die eben gar nicht konservativ, sondern eben rechtspopulistisch sind. Allgemein muss man noch mal ganz klar sagen, der deutsch-französische Motor wird und muss das Zentrum bleiben. Und da muss Deutschland sich auch bewegen, mehr auf Frankreich zu. Denn uns muss klar sein, dass die Franzosen aufgrund ihrer Geschichte einfach, ich war lange in Paris verwandelt, privat, eine viel stärkere nationale Identität haben, die durch unseren Weltkriegserfahrung natürlich sehr verunsichert worden ist. Da müssen die Deutschen mehr Verständnis für die Franzosen haben. Frankreich wiederum, Macron wird in der Tat einen Spagat hinlegen müssen, nämlich die Anforderung der in der Tat gespaltenen Gesellschaft in Frankreich besser zu erfüllen, auch der sogenannten kleinen Leute, und gleichzeitig aber auch eben die französische Wirtschaft, was er bisher eigentlich geschafft hat, weiter gut laufen zu halten. Also Europa wird, und das ist ja nun eine alte Weisheit, die wird ja nun immer wieder Land auf Land ab gepredigt, Europa hat keine Chance gegenüber den Blöcken USA, Indien, Russland oder China, wenn wir uns nicht weiter zusammenraufen und das eifersüchtige Schauen auf die nationalen Identitäten und dass bloß nicht dieses oder jenes Gesetz nicht mehr im eigenen Land alleine beschlossen wird, das führt uns nicht weiter. Da werden wir in 10, 20 Jahren weltpolitisch absacken. Das ist meine Meinung. Ich bin übrigens bei Pulse of Europe engagiert, die Bewegung, die in Deutschland entstanden ist, parteiübergreifend. Und eben für ein stärkeres Europa wirbt.
Herr Rasche, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Da sind viele Punkte, die wir aufgreifen können und die ich auch gern aufgreifen möchte. Das erste vielleicht an Frau Gebhardt nochmal, weil Herr Rasche ja unter anderem auch über dieses katastrophale Ergebnis der traditionellen Parteien gesprochen hat, das sich nochmal sozusagen verstärkt hat im Vergleich zur Wahl vor 5 Jahren. Diesmal sind nach den Sozialisten quasi auch die Konservativen geradezu untergegangen. Es gibt ein populistisches Element in der Politik in Frankreich, in den 3 Lagern, die jetzt den Ton angeben, hat Herr Rasche auch gesagt. An Sie, Frau Gebhardt, also die Frage, reden wir über ein Land in einer handfesten politischen Krise inzwischen?
Also die politische Krise haben wir schon länger. Wir haben ja gesehen, dass die Spaltungen, die es in den verschiedenen Parteien, sei es rechts oder links, dazu geführt haben, dass natürlich auch populistischere Ansätze sich durchsetzen können. Das ist ganz klar. Ich würde allerdings, dass jetzt diese Wahlen zur Assemblée Nationale nicht als ein Dreikampf sehen. In den Wahlkreisen hat man die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich dann die ursprünglichen Parteien wieder eine größere Rolle spielen. Das war zumindest in den früheren Jahren immer wieder der Fall. Deswegen wird man sehen müssen, was passiert mit den Republikanern von Frau Becresse oder mit den Sozialisten von Frau Hidalgo, wie das weitergehen wird. Das wird noch ganz, ganz spannend, und das wird jetzt nicht ein Dreiergestirn Mélenchon, Macron, Le Pen sein, sondern es wird schon diverser sein. Und das macht es sehr, sehr, sehr spannend auch. Was ich auch vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass das Thema der Kohabitation tatsächlich ein wichtiges ist. Das wird es auch wieder geben müssen, denn es wird keine Partei geben, die eine absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale geben, wie es in früheren Zeiten gegeben hat. Und das hat es schon gegeben, ist allerdings nicht in der Tradition, in der französischen Tradition, wie wir es in Deutschland kennen, dass wir Koalitionen bilden. Und man spricht dann auch nicht in Frankreich von Koalition, sondern von Kohabitation. Das heißt also, das ist noch lange keine Koalition, sondern eben die Schaffung von Mehrheiten, um die politischen Arbeiten durchsetzen zu können. Man muss immer sehr darauf achten, dass man nicht mit dem deutschen Kopf in ein anderes, in einen anderen Staat geht, in den der Usus und die Traditionen der politischen Arbeit doch sehr unterschiedlich sind.
Frau Kopf, an Sie vielleicht die Frage, das hat Herr Rasche ja auch angesprochen, nach dem deutsch-französischen Motor. Es gibt jetzt natürlich Erleichterung allenthalben, dass da die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Wir haben aber alle noch in Erinnerung, dass es in den letzten 5 Jahren aus französischer Sicht jedenfalls nicht immer so gewesen ist, wie sich das Emmanuel Macron vorgestellt hat. Jetzt heißt es, die Deutschen, oder hat Herr Rasche jedenfalls gesagt, die Deutschen müssten mehr auf Frankreich zugehen, sich mehr auf Emmanuel Macron zubewegen. Teilen Sie diese Einschätzung und was würde das bedeuten?
Ja, die Einschätzung teile ich. Wir haben jetzt noch mal 5 Jahre eine Chance bekommen, die deutsch-französische Freundschaft mit neuem Leben zu füllen. Marine Le Pen hatte ja angekündigt, im Fall ihres Wahlsiegs die Zusammenarbeit mit Berlin abzubrechen, aufzukündigen. Das konnte zum Glück vermieden werden. Aber dadurch ist Deutschland jetzt auch wirklich in der Verantwortung, eben dieses Tandem mit Leben zu füllen, eben auch gemeinsam europäische Reformen voranzubringen, die Macron in der Vergangenheit bereits angestoßen hat, wo Deutschland oft auf der Bremse stand. Und auch was wirklich die deutsch-französischen Beziehungen betrifft, haben wir eigentlich viele Vorhaben, die beispielsweise im Aachener Vertrag von 2019 verankert sind. Wir haben uns vorgenommen, in der Außen- und Sicherheitspolitik auch enger zusammenzuarbeiten, was jetzt schon in ersten Zügen funktioniert. Wir hatten ja zuerst eine deutsche Ratspräsidentschaft in Europa, in der EU und jetzt eine französische Ratspräsidentschaft. Und im Zuge dieser Brückenratspräsidentschaft wurde beispielsweise der strategische Kompass auf den Weg gebracht und verabschiedet, ein neues sicherheits- und geopolitisches Grundsatzdokument der EU. Das ist sicher ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit. Ich denke, dass auch Macrons Sieg eine Chance ist, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit noch besser auszugestalten, Europa auch so wirklich noch näher zu den Menschen zu bringen, wenn es beispielsweise um grenzüberschreitenden Verkehr geht, um die Erleichterung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ausland zu arbeiten und viele weitere Dinge, die wir jetzt im Kleinen wie im Großen gemeinsam angehen müssen. Und da muss Deutschland jetzt wirklich, das haben wir uns auch als Ampelregierung natürlich vorgenommen, wirklich an einem Strang ziehen und nicht länger auf der Bremse stehen.
Herr Bodenstein meldet sich heute Vormittag aus Berlin in unsere Sendung. Herr Bodenstein, ich grüße Sie und ich freue mich, dass Sie angerufen haben. Was wollen Sie beisteuern zu unserer Sendung?
Ja, ich möchte dazu beisteuern, und zwar die Militärpolitik, also gemeinschaftliche Aufgaben, die da gemacht werden sollen. Und da hatte Frau Merkel, war ja da auch in Absprache, nicht mit dem Präsidenten. Und was noch mich stört, wie gesagt, ist diese merkwürdige Verhalten von Mélenchon und Le Pen gegenüber Russland. Ja, also das kommt ein bisschen so aus der alten Geschichte im 50er Jahr, diese stalinistische Einstellung zu Moskau seiner Zeit. Nicht? Und dann auch die Öffentlichkeitsarbeit in Frankreich interessiert mich. Also da muss doch irgendwas mit diesen Gremien oben in den Informationsgebiet, da passiert ja scheinbar überhaupt nichts richtig. Also dieses Rüberbringen von Problemen innerhalb Frankreichs, also ist mir nicht ganz klar, was sich da abspielt. Ja? Ich habe mal ganz gern da eine Information, was da passiert. Ja?
Also Militärpolitik habe ich mir notiert, da gibt es ja gemeinsame Rüstungsprojekte zum Beispiel. Ja. Russland habe ich mir notiert, aber den letzten Punkt, den müssen Sie uns nochmal erläutern, den habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, zum Beispiel die Presse hat sich sehr negativ, also positiv eher mit Frau Le Pen auseinandergesetzt, als mit den Fragen des Präsidenten. Und der Mélenchon, also das ist eine Katastrophe, dieser Mann. Links nennt sich der, ja. Und da ist so ein roter Faden immer Richtung Russland. Also als wenn die französische Intellektuelle sei links oder wie, die haben das irgendwie nicht verarbeitet, sich von Russland, also von dem stalinistischen Russland zu distanzieren, also auch politisch. ebenso hier der Islam, also mit dem Kopftuch, also das hat mich ja nur wirklich getroffen. Also was passiert da in Frankreich? Das ist ja eine alte Beziehung zu Algerienkrieg und so weiter. Warum passiert da was nicht in der Öffentlichkeit? Mhm. Das ist mir nicht klar. Wie gesagt, die Presse ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Mhm. Ich lese hier Le Monde immer, also diese deutsche Ausgabe, hervorragend. Ja, also ich bin wirklich entsetzt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja?
Herr Bunstein, danke dafür. Ich muss Ihnen sagen, ich werde immer ein bisschen hellhörig, wenn es heißt die Presse. Also ich habe sehr unterschiedliche Einschätzungen gelesen, auch sehr viel Warnung, gerade was die Russland-Connection, sage ich jetzt mal, von Marine Le Pen angeht. Aber das ist Ihre Wahrnehmung, da will ich Ihnen gar nicht reinreden. Ich würde aber gerne die anderen beiden Punkte vor allem aufgreifen, das enge Verhältnis zu Russland, den Kredit, den sich Marine Le Pen jedenfalls im letzten Wahlkampf von einer Bank dort geholt hat, die Ablehnung der Sanktionspolitik der Europäischen Union als Antwort auf den Krieg in der Ukraine. Herr Kleinwächter, sind Sie da ganz an der Seite bei Marine Le Pen?
Also zunächst einmal ist es nicht meine Aufgabe, Marine Le Pen in Schutz zu nehmen, was irgendwelche Kredite ihrer Partei betrifft. Wir als AfD haben keine ausländischen Kredite, die wir irgendwo genommen haben. Das ist natürlich ein bisschen anrüchig. Auf der anderen Seite hat sie sehr deutlich im TV-Duell den russischen Angriffskrieg verurteilt. Genauso wie wir als AfD-Bundestagsfraktion diesen Angriffskrieg Russlands stark verurteilt haben und als völkerrechtswidrig auch bezeichnet haben. Ich möchte gerne tatsächlich nochmal auf den Aspekt eingehen, den viele, viele Hörer vorgebracht haben und der auch in diesem Gespräch war, weil dieses Element, diese Idee des Zusammenraufens, wie man sich in Europa zusammenraufen soll und dass das deutsch-französische Verhältnis wichtig sei, doch eine zentrale ist. Und Marine Le Pen, um nochmal aufs deutsch-französische Verhältnis zu kommen, hat zwar gesagt, sie möchte das deutsch-französische Verhältnis in dieser Form beenden, aber was sie gemeint hat, das war natürlich das deutsch-französische Verhältnis, so wie es von Merkel und Macron im Vertrag von Aachen begründet worden ist. Und das ist kein Verhältnis, was Deutschland und Frankreich als Partner stärkt, sondern ein Verhältnis, was darauf abzielt, die Europäische Union im Sinne Macrons zu reformieren. Und da sind wir wieder genau beim Punkt. Wir steuern auf eine zentrale Debatte in der Europäischen Union zu. Alle Seiten sind, glaube ich, übereinstimmend der Meinung, dass die Europäische Union dringend Reformbedarf hat. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir in Richtung eines zentralen Bündnisstaats, so Richtung Vereinigte Staaten von Europa, wo zentrale, souveräne Elemente an die Europäische Union abgegeben werden? Charles Michel hat das ja ganz offen vertreten. Er hat ja den Wahlsieg Macrons gelobt für eine souveräne und strategische Europäische Union. Da gehört dann zum Beispiel auch Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Außenpolitik mit rein, ein gemeinsames Auftreten. Gemeinsam bedeutet immer, ein einzelnes Land kann da nicht ausscheren. Oder brauchen wir eher die Idee der Zusammenarbeit, der Allianz, der souveränen Nationen? Das bedeutet, die Demokratie, die Entscheidungsfindung findet vor allem auf nationaler Ebene statt. Und dann einigt man sich aber gegebenenfalls danach in der europäischen Gemeinschaft und tritt trotzdem in den wesentlichen Bereichen, die man braucht, gemeinsam auf. Das ist das Modell, das wir als AfD und was auch Marine Le Pen vertreten hat. Und ich glaube, das ist so der zentrale Unterschied. Wollen wir von vornherein nach oben verlagern oder bleiben wir auf der nationalen souveränen Ebene mit Wahlen, mit demokratischen Entscheidungen, gerne Referenden und bringen das dann in die europäische Gemeinschaft ein.
Frau Gebhardt, ich unterstelle mal diese skizzierte Allianz souveräner Nationen, wie sie Herr Kleinwächter gerade noch mal dargestellt hat, das ist etwas, was Sie nicht wollen. Erklären Sie uns, warum nicht. Hallo, Frau Gebhardt.
Hallo, Herr Barenberg, ich habe ein ganz großes Problem. Ich höre Sie nur noch sehr zerhackt und habe nicht alles mitbekommen,
was okay.
Herr
Kleinwächter ich wiederhole, gesagt hat. Ich wiederhole.
Ihre Frage auch nicht verstanden.
Okay, dann versuche ich das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Herr Kleinwächter hatte gerade nochmal für eine Allianz souveräner...
Es ist leider immer noch nicht besser. Es ist leider noch immer... Kann Ihre Technik vielleicht etwas machen?
Okay, das versuchen wir. Dann wende ich mich einfach Frau Kopf zu und bitte Sie da um eine Antwort auf Herrn Kleinwächter. Was ist falsch an der von Herrn Kleinwächter skizzierten Allianz souveräner Nationen?
Ich glaube, dass das einfach kein realistisches Zukunftsmodell ist. Also wir haben beispielsweise einen gemeinsamen Binnenmarkt, der natürlich unsere Stärke in der Welt auch ausmacht als Europa, der aber dann auch gemeinsame Regeln braucht und auch gemeinsame Institutionen, die diese Regeln überwachen, kontrollieren und durchsetzen. Und da ist man dann schon schnell auf der supranationalen Ebene. Aber auch politisch betrachtet, wie ich auch vorhin schon skizziert habe, glaube ich, können wir einfach im Wettbewerb der Großmächte als EU nicht bestehen, wenn wir im nationalen Klein-Klein bleiben. Diese Mehrstimmigkeit, gerade in der Außenpolitik, ist schon lange Zeit ein großes Problem. Und das müssen wir überwinden und uns da weiterentwickeln und natürlich deswegen auch gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik enger zusammenarbeiten. Wir müssen auch in der militärischen Beschaffung enger zusammenarbeiten und in vielen weiteren Bereichen, um überhaupt als EU, als Europa weiterhin eine Rolle in der Welt spielen zu können. Das ist für mich ganz klar.
Und ist der sozusagen der Dreh- und Angelpunkt dieser Debatte einmal mehr die Frage, wie viel an nationaler Souveränität bleiben soll und wie viel abgegeben werden soll an eine Einrichtung wie die Europäische Union, in der es ein Europäisches Parlament gibt, in der es die Staats- und Regierungschefs gibt, den Rat und so weiter und die Behörde der Europäischen Kommission. Herr Kleinwächter, entscheidet sich das an dieser Frage für Sie?
Nun, wir werden sicherlich feststellen müssen, dass diese zentrale Frage, wie wir jetzt die Europäische Union in Zukunft gestalten, das Debattenelement der Zukunft sein wird in der gesamten Europäischen Union und dort auch wieder Spaltungspotenzial hat. Frau Kopf hat gerade die militärische Beschaffung erwähnt, eine Zusammenarbeit hat den Binnenmarkt erwähnt. Ich glaube, dass das Endergebnis tatsächlich sein muss, dass wir gewisse Dinge fördern und behalten, zum Beispiel den gemeinsamen Markt, zum Beispiel eine gemeinsame Zollpolitik, wo dann natürlich auch gewisse gemeinsame Regeln dazugehören. Das müssen keine allumfassenden Regeln sein. Und dass es außerdem auch natürlich die Möglichkeit gibt, sich frei in Projekten zu engagieren, wenn das entsprechende Länder für erforderlich oder nützlich halten. Militärische Beschaffung kann da ein Beitrag sein. Aber wir müssen nicht immer nach dem Großen und Ganzen rufen, um solche Ziele zu erreichen.
Herr Rasche, Verzeihung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Was mich sehr besorgt, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, weil eben gerade auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hier auch noch einmal Zündstoff gibt. Das ist, dass sich die europäische Gemeinschaft gerade anhand dieser Fragen auseinanderzuleben scheint. Wir haben dieses eine Extrem, das von Emmanuel Macron vorgetragen wird. Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel Polen oder Ungarn, die sehr, sehr stark auf ihre nationale Souveränität und auf ihre Selbstbestimmung eben pochen. Und ich denke nicht, dass wir uns in dieser Diskussion leisten sollten, die Europäische Union zu spalten, die europäische Gemeinschaft auseinanderzutreiben oder Leute oder beziehungsweise Nationen zu etwas zu zwingen, was sie nicht möchten. Insofern warne ich hier ein bisschen. Ich rate zur Vorsicht. Und das, was wir im Kleinen in Frankreich gesehen haben, diese Spaltung der Gesellschaft auch zu solchen Fragen, das möchte ich nicht unbedingt in der europäischen Gemeinschaft sehen.
Wir diskutieren auch nach den Nachrichten noch weiter mit Norbert Kleinwächter von der AfD, mit Chantal Kopf von Bündnis 90 Die Grünen und hoffentlich auch mit Evelyn Gebhardt von der SPD, wenn wir die Leitung wieder einigermaßen hinbekommen. Was folgt aus den Präsidentschaftswahlen für Frankreich, Deutschland und Europa? Unser Thema heute Vormittag. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich, was folgt daraus für das Land, für Deutschland und für Europa? Unser Thema hier in Kontrovers heute Vormittag. Wir diskutieren mit der SPD-Politikerin Evelyn Gebhardt, ehemals Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Wir diskutieren mit Chantal Kopf von Bündnis 90 Die Grünen, Obfrau ihrer Partei im Europaausschuss im Bundestag und mit dem AfD-Politiker Norbert Kleinwächter, auch er Mitglied im Europaausschuss des Bundestages. Er ist auch Vorstandsmitglied der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Herr Kleinwächter, Sie hatten vor den Nachrichten angedeutet, skizziert, dass Sie besorgt sind, gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gäbe es Tendenzen einer Spaltung, dass sich die Europäische Union auseinander entwickeln würde. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, wie Sie das gemeint haben.
Ja, wir sehen eine sehr unterschiedliche Debatte in den unterschiedlichen Ländern, wie jetzt auf diesen Angriffskrieg zu reagieren ist. Es gibt zum Beispiel osteuropäische Nachbarn, insbesondere Polen ist da sehr stark vorne dran, die jetzt zum Beispiel ein direktes Eingreifen der NATO in den Krieg gefordert haben. Gerne hinter verschlossenen Türen, aber das Denken ist dort sehr von einer Angst vor Russland geprägt und von dem Gedenken, dass es notwendig ist, jetzt aktiv in den Krieg einzugreifen, um sozusagen auch ein Fortschreiten dieses Krieges zu verhindern. Wir haben auf der anderen
Seite... Darf ich noch mal fragen? Ich habe das bisher ganz anders verstanden in Polen, aber vielleicht habe ich was nicht mitbekommen. Also nach meinem Eindruck war es ja gerade die Geschlossenheit, die sich in den letzten Wochen gezeigt hat und von einem direkten Eingreifen. Meinen Sie damit Soldaten der NATO oder was meinen Sie damit?
Das ist in der Tat im Hintergrund auch kolportiert und gefordert worden. Das habe ich mitbekommen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Regierungen, die deutlich mehr zur Vorsicht mahnen, wie etwa zum Beispiel auch unsere deutsche Bundesregierung. Die Spaltung, die ich sehe, das ist natürlich, dass wir in der aktuellen Situation jetzt vor einer offenen Konfliktfrage stehen, nämlich die der Zukunft der Europäischen Union. Und diese Konfliktfrage ungelöst im Raum steht, während jetzt die Notwendigkeit einer gewissen Geschlossenheit tatsächlich vorhanden ist. Dieser Konflikt, dieser ungelöste Konflikt über die Rechtsstaatlichkeitsdebatten, über die Rolle der nationalen Souveränität in der Europäischen Union, wird jetzt zwar ein bisschen von diesem Krieg überlagert, er darf aber eben auch nicht dazu missbraucht werden, dass jetzt Entscheidungen getätigt werden, die viele Dinge auf die Brüsseler Ebene verlagern und die dann im Nachhinein einen großen Protest in verschiedenen Mitgliedstaaten und große Unzufriedenheit nach sich ziehen. Diese Gefahr sehe ich. Mhm.
Frau Gebhardt, sind ja wieder an Bord, netterweise. Jetzt haben wir Sie per Telefon zugeschaltet, weil es mit der anderen Leitung am Ende dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Geben Sie mir eine Reaktion auf das, was Herr Kleinwächter gerade ausgeführt hat. Er sieht Tendenzen der Spaltung. Er sieht gerade in der Frage, wie man mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine umgeht. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Genau das Gegenteil ist richtig. Genau das Gegenteil ist richtig. Und gerade in dieser Situation hat man gesehen, wie stark der Zusammenhalt der Regierungen der Mitgliedstaaten waren, gemeinsame Antworten zu geben, gemeinsame Sanktionen zu beschließen und dafür zu sorgen, dass Hilfen gegeben werden, so weit wie nur möglich. Und dass dann dabei auch berücksichtigt wird in den Diskussionen, dass man alles gestalten muss, damit, um zu verhindern, dass es einen neuen Weltkrieg gibt. Und das ist eben ein Balanceakt, der sehr, sehr schwierig ist und der nur gelungen ist, weil alle 27 Regierungen der Mitgliedstaaten das gemeinsam gestaltet und mitgetragen haben. Also da eine Spaltung zu sehen, ist wirklich sehr problematisch. Ein kleiner Riss ist allerdings da und der ist verursacht von dem Rechtspopulisten Orban, der plötzlich beschlossen hat, da auszuscheren, indem er akzeptiert, sein Öl mit Rubel zu bezahlen. Das fand ich sehr, sehr bedauerlich. Aber das ist das einzige Quack, wie man in Frankreich sagt, das es da gegeben hat. Also von Spaltung kein Wort, dass es in den Auswirkungen manchmal ein bisschen Unterschiede gibt. Das ist aber normal in einer Gesellschaft, vor allem in einer freien Gesellschaft, wie wir sie sind.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Ölwein hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag in der Runde. Also ich habe eine ganz klare Meinung, was Macron betrifft. Er hat das nicht erfüllt, was er in den letzten 5 Jahren versprochen hat. Er ist jetzt mit einem blauen Auge davongekommen. Aber es hat ihm mehr die wohlhabende Schicht oder die profitiert haben vom Wirtschaftsaufschwung gewählt. Und die Ränder, die haben ihn nicht gewählt oder manche haben ihn gewählt, um Le Pen zu verhindern. Aber es geht ja noch weiter.
Herr Ölwein, ich weiß nicht, ob Sie sich bewegt haben in den letzten Sekunden. Jedenfalls ist die Verbindung zu Ihnen schlechter und schlechter geworden.
Aha.
Ja. Aber jetzt hören Sie sich wieder ganz gut an. Vielleicht setzen Sie noch mal bitte an. Es geht noch weiter, war in Ihre letzten Worte.
Ich gebe Frau Merkel auch eine große Mitschuld. sie hat Macron nicht unterstützt, als er gewählt wurde und Angebote gemacht hat. Sie hat ihn im Regen stehen gelassen. Und Frau Merkel ist ja nicht nur, was Sicherheitspolitik Sachen gescheitert, auch mit der Energiepolitik. Das sehen wir doch jetzt. Sie stehen vor dem Scherbenhaufen. Und es wird jetzt von riesigen Schäden in der Wirtschaft gesprochen, wenn der Gashahn zugedreht wird. Das kann Putin auch machen. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob wir kein Gas mehr beziehen. Das kann er von einer Sekunde zur anderen abschalten oder von einem Tag zum anderen. Und ich sehe, dass Frau Merkel so erfolgreich nicht war. Die ist gescheitert mit ihrer Politik. Was ist mit den Verteidigungsministern? Was haben die mit der Bundeswehr gemacht? Mhm. Das ist doch eine Lachnummer.
Interessanter Punkt, aber glaube ich nicht zentral jetzt für unsere Sendung und unser Thema heute.
Doch,
aber,
doch ja. Sicherheit.
Ja.
Frankreich braucht Sicherheit, Deutschland braucht Sicherheit, Europa braucht Sicherheit. Und das geht nicht mit einem Luftgewehr, sondern wir müssen gut bewaffnet sein. Und vor so einem fürchtet sich Putin, aber nicht. Deswegen ist er doch in die Ukraine einmarschiert, wo die nichts entgegensetzen können.
Danke nochmal für die Klarstellung und ich gebe Ihnen völlig recht und würde deswegen die Gelegenheit nutzen, nochmal auf die gemeinsamen deutsch-französischen Projekte zu sprechen zu kommen in der Sicherheitspolitik. Frau Kopf, Marine Le Pen wollte ja gerade in diesem Punkt die Zusammenarbeit mit Deutschland aussetzen. Wie wichtig ist das jetzt gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, dass diese deutsch-französischen Projekte für etwa ein gemeinsames Kampfflugzeug tatsächlich schnell und effizient fortgesetzt werden?
Ich denke, dass die Zusammenarbeit gerade in dem Bereich eben auch wichtig ist, um die Erwartungen auf französischer Seite nicht zu enttäuschen, aber natürlich auch sicherheitspolitisch die enge Kooperation unverzichtbar ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir auch als Deutschland jetzt nicht von heute auf morgen sämtliche Projekte umstellen können. Wir haben ja jetzt beispielsweise eben auch uns für den Kauf von einem amerikanischen Jet entschieden, weil er eben unsere Bündnisfähigkeit, nukleare Teilhabe sichert, aber perspektivisch, mittelfristig, langfristig ist das Ziel natürlich die europäische Zusammenarbeit auch bei Rüstungsprojekten.
Herr Kleinwächter, Marine Le Pen, ich habe das angesprochen, wollte gerade diese Zusammenarbeit völlig beenden, wollte die deutsch-französischen Rüstungsprojekte kappen. Es geht da unter anderem um dieses FCAS-System, ein modernes Kampfflugzeug mit sehr vielen Fähigkeiten. Würden Sie das Projekt in die Tonne treten?
Also generell ist es so, dass für einen laufenden Krieg solche Rüstungsprojekte nicht mehr dienlich sind, weil ja die Entwicklung zum Beispiel von solchen Kampfinstrumenten, Flugzeugen, Panzern und so weiter Jahre und Jahrzehnte dauert.
Wir stellen uns ja gerade ein auf Veränderungen in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Wenn ich es richtig
bin. In der Tat, die AfD steht von Anfang an für eine deutliche Wiederbefähigung und auch Aufrüstung der Bundeswehr. Wir haben von Anfang an das 2%-Ziel vom Bruttoinlandsprodukt gefordert, das ja auch im Endeffekt von Trump gefordert worden war. Wir haben zwar 0,46% vom Bruttoinlandsprodukt, das ja an die Europäische Union zahlen und alles Mögliche, aber wir haben eben keine entsprechende Aufrüstung der Bundeswehr. Gemeinsame Projekte auch mit Frankreich und nicht alles, was dort ist, ist schlecht, helfen natürlich langfristig in der Tat eigene Projekte umzusetzen und zu entwickeln. Und wir sind durchaus ein Freund deutsch-französischer und deutsch-europäischer Rüstungsprojekte, wenn sie denn tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll und militärisch eben auch gewinnbringend sind. Das muss man von Projekt zu Projekt entscheiden.
Trifft das denn für dieses Kampfflugzeug beispielsweise zu?
Dieses Kampfflugzeug kommt jetzt in dieser aktuellen Lage deutlich zu spät. Deswegen wäre es entsprechend nicht entwickelbar. Gleichwohl ist FCAS durchaus ein Projekt, das wir als AfD kritisch, aber konstruktiv begleiten.
Okay, und da sagen Sie, müssen wir jetzt erstmal abwarten. Das ist ja schon seit Jahren die Debatte und die Vorbereitungen laufen ja schon lange.
Genau.
Also jetzt forcieren.
Wir brauchen in der aktuellen Situation keine deutliche Forcierung dieser Projekte. Wir müssen uns in der aktuellen Situation einstellen darauf, was jetzt notwendig ist und insbesondere eine langfristige Strategie zur Wiederbefähigung der Bundeswehr aufsetzen, die verschiedene Elemente enthält. Wir müssen uns das in einem großen Portfolio anschauen, wo FGAS sicherlich eine Rolle spielen wird.
Okay, alles klar. Annette Linz hat uns geschrieben heute Vormittag und ich möchte das kurz zitieren, eigentlich nur ein Satz: auch die gleichzeitigen Wahlen in Slowenien könnten positive Bedeutung für Europa haben. In der Tat, der so bezeichnete rechtspopulistische Regierungschef Janša in Slowenien hat eine schwere Niederlage erlitten bei den Wahlen dort. Gewonnen hat die oppositionelle Freiheitsbewegung GS, die liberal ausgerichtet ist. Frau Kopf, müssen wir das heute auch mit in die Betrachtung nehmen, wenn wir über den Ausgang der Wahlen in Frankreich sprechen?
Ja, definitiv. Ich denke, das kann man gut in einem Kontext sehen, weil es insgesamt ein schlechter Abend für Wladimir Putin war, weil beide Wahlen, beide Ergebnisse nicht dem entsprochen haben, was er sich gerne vorstellen würde, sondern eben ja pro-europäische, demokratische und Putin-kritische Kräfte gewonnen haben. Deswegen war das ein guter Abend für Europa und ein schlechter Abend für Putin.
Frau Gebhardt, sehen Sie es auch so? Auch Slowenien kann einen Hinweis geben, dass es positive Nachrichten für Europa gibt heute Morgen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Bürger und Bürgerinnen sprechen ja Klartext und sagen, ja, wir wollen dieses Europa und wir wollen nicht unbedingt oder wir wollen nicht mehr diese Machthaber, die tatsächlich für Putin durchaus ihn unterstützen. Und das ist eine sehr gute Nachricht gewesen. Also auch die Wahl in Slowenien, denn Janka hat sich ja auch sehr stark immer wieder als Freund von Putin selber bezeichnet. Und da denke ich, das war auch eine gute Nachricht.
Mhm. Steigbügelhalter meinten Sie, glaube ich, jetzt ist mir auch eingefallen.
Ja, genau.
Inzwischen Steigbügelhalter. So. So, wir haben einen Hörer noch, wir haben noch gut 10 Minuten dieser Sendung, aber wir wollen natürlich noch Hörer zu Wort kommen lassen, wenn das geht. Herr Walter meldet sich aus Mittelfranken. Schönen guten Tag, Herr Walter.
Ja, guten Tag. Also es ist gerade schon gesagt worden, es ist für Europa eigentlich ein guter Tag. Und jetzt liegt an uns und vor allem an der Politik natürlich, was er daraus macht. Ja, ich habe da so Bilder im Kopf, die mir, eigentlich kann man das bewundere ich immer noch, wie Mitterrand mit Kohl Hände haltend dort gestanden sind und diese deutsch-französische Freundschaft, die Gott sei Dank entstanden ist, verfestigt haben. Und genau das muss der Herr Macron und der Herr Scholz auch tun, Europa mitbestimmen. Leider Gottes ist ja Großbritannien nicht mehr dabei. Ja, das wäre natürlich hervorragend, wenn die auch noch mit dabei wären. Also pro Europa ist diese Wahl ausgegangen und da können wir nur froh sein, dass das so passiert ist. Eine kleine Nebenbemerkung, wo man darüber diskutieren muss. Russland, eigentlich gehört ja Russland auch zu Europa. Und Putin hat mit seinem Verhalten eigentlich das fast im Moment für völlig unmöglich gemacht, dass er zu Europa gehört. Was will er denn erreichen, der Herr Putin, mit seinem brutalen Krieg? Also völlig daneben, diese Szene Kohl-Mitterrand, das ist so wunderbar. De Gaulle hat uns die Hand gereicht. Das sind Dinge. Und wir müssen in der jetzigen Situation wieder zurückkommen. Macron und Scholz müssen die politische Situation müssen wir in die Hand nehmen und die Chance nutzen. Eine kleine Nebenbemerkung noch, Anruf oder jemand vorhin hat erwähnt, Rüstungsprojekte sind gewinnbringend. Das ist nicht gewinnbringend. Rüstungsprojekte, die kosten uns einen Haufen Geld. Jetzt mit einem Schlag müssen wir 100 Milliarden in Rüstungsprojekte investieren, obwohl unsere Welt kaputt geht. Vor anderthalb Jahren hätte kein Mensch 100 Milliarden zur Rettung der Welt bereitgestellt. Also Rüstung ist nie ein gewinnbringendes Projekt, sondern todbringend. Aber man sieht jetzt, was jetzt passieren, was manchmal sagen, passieren muss. Also diese Wahlen sind ein Riesengewinn. Die sozialen Bereiche, soziale Gefüge in Frankreich, da muss was passieren. Ja. Und es muss auch bei uns passieren. Bei uns muss man genauso Obacht geben, was im sozialen Bereich passiert, was für die Menschen jetzt teurer wird und so weiter. Und da muss man sich auch drum kümmern. Also hat Frankreich und Deutschland ähnliche Probleme im sozialen Bereich. Das wäre das, was ich zu sagen hätte.
Und ich danke Ihnen dafür, Herr Walter. Schöne Grüße nach Mittelfranken und danke für Ihren Beitrag heute zu dieser Sendung. Eine Mail von Leander Sellentin hat uns erreicht und da schreibt er unter anderem: Klimawandel, Diktatoren, all das könne nur gemeinsam gelöst werden. Egoisten sind Gift für diese Erde. Mir graust allerdings, so endet diese Mail, vor der Frage, was kommt in 5 Jahren? Und das bringt uns gleich nochmal zurück, Frau Gippert, auf dieses Wahlergebnis in Frankreich, das ja doch seine klaren Schattenseiten hat. Wir haben gesprochen über den Kollaps der traditionellen Parteien, über die Tendenzen von Konfrontation und Spaltung in der Gesellschaft in Frankreich. Ist Ihnen auch ein bisschen bange mit Blick auf die Situation, wenn wir den Blick schon so weit vorauswerfen wollen auf 5 Jahre, wenn wir noch mit ins Kalkül nehmen, dass eigentlich die Partei Le Pens, sagen wir, seit ihr Vater eingestiegen ist 2002 und es in die Stichwahl geschafft hat, jedes Mal eigentlich einen größeren Anteil der Stimmen bekommen hat, heute eben aktuell rund 40%.
Ja, rund 40%, aber auch mit vielen Wählern, die nicht Le Pen, sondern gegen Macron gewählt haben. Das muss man auch nochmal klar machen. Allerdings ist es schon besorgniserregend, also das will ich nicht kleinreden. Und deswegen wird es sehr, sehr wichtig sein, wie Macron seine Politik gestalten wird, im Sinne einer sozialen Politik, im Sinne von Demokratisierung auch innerhalb innerhalb Frankreichs und mehr berücksichtigen, was die Belange der Bürger und Bürgerinnen betreffen. Also da hat er eine ganz große Herausforderung, die er sich stellen muss, wenn er es tut, wenn er es richtig tut, dann wird es mir nicht bange sein. Das werden wir allerdings in nächster Zeit sehen müssen, wie das gelingen kann. Ich hoffe allerdings sehr, denn ich weiß, dass auch in Frankreich die Franzosen durchaus sehr bewusst sind dessen, was die Politik von Le Pen und von den Rechtsextremen bedeutet, nämlich Spaltung der Gesellschaft und nichts anderes. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen können.
Und wenn es so ist, Frau Gippert, dass Emmanuel Macron jetzt alle Hände voll zu tun haben wird, auch auf die Kritikerinnen und Kritiker zuzugehen, auf all die, die ihn nicht gewählt haben und wie er selber sagt, auf die, die Marine Le Pen gewählt haben. Heißt das dann mit Blick auf Europa jetzt wiederum, dass die Impulse aus Frankreich nicht so stark werden sein können, dass es da weniger Energie dafür gibt und dass es umso mehr darauf ankommen wird, auch wie die Bundesregierung jetzt gemeinsam mit Frankreich Projekte vorantreibt?
Also ich glaube nicht, dass weniger kommen wird aus Frankreich. Ich hoffe mir, dass mehr kommt aus Deutschland. Also es wurde vorhin schon mal gesagt, also Deutschland hat zu lange als Bremser dagestanden und wir müssen schauen, dass wir wirklich eine nach vorne gerichtete Europapolitik gestalten. Und das Problem war bisher nicht Macron und ich glaube auch nicht, dass er es in Zukunft sein wird, weil er tatsächlich ein totaler Europa-Fan ist, ein Befürworter eines demokratischen Europas. Und das ist das, was auch wichtig ist.
Herr Kleinwächter, wie schauen Sie auf die nächsten 5 Jahre? Welche Entwicklung erwarten Sie in Frankreich selbst und vielleicht auch mit Blick auf die weitere Entwicklung in Europa?
Nun, innenpolitisch wird es in Frankreich sicherlich nicht einfacher werden, weil ja diese großen Konfliktlinien nicht aufgehoben worden sind durch diese Wahl. Sie sind ja nur deutlich geworden dadurch. Und die Beliebtheitswerte für Macron waren zeitweise nur bei einem Drittel der Bevölkerung, die das gut fanden. Übrigens auch nur ein Drittel, die Vertrauen in die Europäische Union haben. Sodass tatsächlich das, was Frau Gebhardt gesagt hat, dass das auch eine Stimme entsprechend meistens gegen Le Pen war, eben doch von Gewicht ist. Weil diese Menschen, weil die Franzosen insgesamt eigentlich nicht hinter Emmanuel Macron und damit auch nicht hinter seiner Politik in Bezug auf die Europäische Union stehen. Viele halten ihn wiederum für einen Steigbügelhalter für Interessen etwa der Lobby, wenn wir uns diese ganzen Impfdosbeschaffungen anschauen, auch auf europäischer Ebene. Viele halten ihn dafür einen Fürsprecher der Elite und nicht für einen Fürsprecher des Volkes. Und das ist das, was uns sicherlich in den nächsten 5 Jahren beschäftigen wird. Noch einmal, wie gesagt, gesagt, die große, große Sorge, dass die Projekte, die Herr Macron vorschlagen und weiter auflegen wird und die sicherlich wahrscheinlich auch positiv begleitet werden von unserer Ampelkoalition, die ja das Ziel zum Teil auch pflegt, tatsächlich Vereinigte Staaten von Europa oder sowas in die Richtung zu schaffen, dass das diesen Konflikt und diese Spaltung in unseren Gesellschaften noch einmal deutlich weiter vertieft. Wir brauchen keine Schuldenunion, wir brauchen keine Union, die uns vorschreibt, was wir im Sozialsystem zu tun und zu lassen haben. All das sind Forderungen, die ja auch Emmanuel Macron in seiner Sorbonne-Rede formuliert hat, sondern wir bräuchten eigentlich eine europäische Gemeinschaft, ja, des Friedens, des Handels, des guten Austausches, der Reisefreiheit. Das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente, die wichtig sind, aber eben nicht von Zwängen, von der Bevormundung, von Klima über Soziales, über finanzielle Zwänge, die auf die Mitgliedstaaten ausgebreitet werden. Und diese Debatte wird in Frankreich geführt werden, wie bei uns.
Frau Kopp, wo widersprechen Sie Herrn Kleinwächter, wenn er von Zwängen spricht und die Stichworte Schuldenunion, Klima und Sozialpolitik fallen?
Also was mein Bild, was unser grünes Bild, was auch Macrons Bild von Europa deutlich unterscheidet von dem Bild der AfD, auch von dem Bild von Le Pen, das sie von Europa haben, ist, dass für uns Europa eben nicht nur eine Gemeinschaft der punktuellen Zusammenarbeit, der ökonomischen Zusammenarbeit ist, sondern Europa ist in erster Linie auch eine Wertegemeinschaft. Und deswegen ist es auch richtig, dass die EU auf Rechtsstaatlichkeitsprinzipien pocht, gerade auch in Situationen, wo wir in der Außenpolitik eng zusammenarbeiten. Da darf aber nicht unter den Tisch fallen, dass es auch Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit innerhalb Europas gibt. Und wir müssen eine Gemeinschaft sein, in der es auch um Demokratie, um weltoffene Gesellschaften und um Rechtsstaatlichkeit geht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen meinem Bild und dem von Herrn Kleinwächter. Mhm.
11 Uhr und gleich 27 Minuten. Die Sendung geht so langsam zu Ende. Frau Gebhardt, ich will Sie zum Schluss noch mal mit Ihnen sprechen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie zuversichtlich Sie sind. Wie schwer wird das in den nächsten Jahren, was Frankreich angeht und die politische Krise dort, die Sie beschrieben haben? Wird Macron es schaffen? Oder wird es dann in 5 Jahren wieder diese Auseinandersetzung geben, wo viele ja am Ende sagen, wir haben gar keine Wahl? Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das Stichwort ist ja auch schon in dieser Sendung gefallen.
Er kann es schaffen, wenn er nach der Wahl zur Assemblée Nationale mit den progressiven Kräften zusammenarbeitet, ihre Ideen mit aufgreift und in einer Kohabitation auch wirklich dafür sorgt, dass die Antworten, die die Franzosen und Französinnen brauchen, auch wirklich gibt, was soziale Sicherheit angeht, was ihre eigene Zukunft, was die das Beenden dieser Spaltung, die es zwischen Arm und Reich, die sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Wenn diese Antworten richtig gegeben werden, dann gibt es eine gute Chance, auch in Frankreich wieder ein friedvolles Zusammenleben zu haben, das man manchmal ein bisschen vermisst.
Aber um das nochmal aufzugreifen, Sie rechnen schon damit, oder es könnte sein, sagen Sie, dass wir nach den Parlamentswahlen tatsächlich diese geteilte Regierung, diese Koalition haben.
Also das ist ziemlich wahrscheinlich. Das ist ziemlich wahrscheinlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Macron eine absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale erhält. Und dann wird er schauen müssen, mit wem er zusammenarbeiten möchte. Denn er braucht ja auch im Parlament Mehrheiten. Er hat in bestimmten Bereichen eine sehr große Macht, wie in der Außenpolitik zum Beispiel. Aber in anderen Bereichen braucht er dann die Zustimmung des Parlaments und des Senates häufig. Und da wird er eine Zusammenarbeit anbieten müssen. Und das wird ganz spannend sein, mit wem er dieses dann gestalten wird. Und das wird dann auch eine Aussage sein, mit wem und welche Zukunft tatsächlich kommen wird und ob wir uns Sorgen machen müssen für die Wahlen 2027 oder ob wir da etwas beruhigter sein.
Die SPD-Politikerin Evelyn Gebhardt, heute zu Gast in der Sendung Kontrovers, ebenso wie Chantal Kopf und Norbert Kleinwächter von der AfD. Danke Ihnen drei für die Teilnahme, danke Ihnen auch für Ihre Anrufe und Anregungen. Mein Name ist Jasper Barenberg, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.